Wenn sich unsere Leser, so sie denn ein gutes Gedächtnis haben, erinnern, dass er als Kleidung lediglich ein Biberfell hatte, welches unterhalb der Rippen begann und ihm bis zur Hälfte der Beine reichte, wird es sie nicht weiter erstaunen, dass dieser werte Handelsmann, da er nun einmal an die Temperatur Senegambiens oder des Kongo gewöhnt war, fast die ganze Nacht damit verbrachte, sein Biberfell zu verschieben, um nacheinander die verschiedenen Teile seiner Person zu erwärmen. Da indes jede Sache auch ihre gute Seite hat, diente ihm seine Schlaflosigkeit zum Beweis dessen, dass er Gegenstand regen Misstrauens seitens seiner Gefährten war. Bei jeder Bewegung, so gering sie auch sein mochte, sah er, wie sich ein Kopf erhob und zwei in der Dunkelheit glänzende Augen wie die eines Wolfes sich sogleich auf ihn richteten. Kapitän Pinfil begriff, dass er unter Beobachtung stand, und so verdoppelte er seine Umsicht. Am folgenden Tag machten sich die Bootsfahrer vor Tagesanbruch auf den Weg. Sie waren noch in dem Teil der Flussmündung, der so breit ist, dass er einem See ähnelt, der ins Meer übergeht. Nichts setzte sich also ihrer Fahrt entgegen. Die Strömung war kaum wahrzunehmen. Der Wind, ob günstig oder im Gegenteil, hatte bei dem kleinen Wasserfahrzeug nur wenig Angriffsfläche und zu beiden Seiten entbot sich den Augen eine grenzenlose Landschaft, die sich in einem blauen Horizont verlor, inmitten dessen die Häuser wie weiße Punkte erschienen. Von Zeit zu Zeit gewahrte man in den Fernen, wo der Blick nichts mehr zu unterscheiden vermochte, die schneebedeckten Spitzen irgendwelcher Berge, die zu der Gebirgskette gehören, welche sich vom Kap Gaspé bis hin zu den Quellen des Ohio erstreckt. Doch die Entfernung war so groß, dass nicht zu erkennen war, ob diese flüchtige Erscheinung dem Himmel oder der Erde angehörte. Der Tag ging unter solchen Anblicken dahin, denen Kapitän Pinfil seine fortgesetzte Aufmerksamkeit zu schenken und eine vollkommene Bewunderung zu zollen schien. Dabei lenkte ihn diese doppelte Empfindung, so stark sie auch sein mochte, nicht einen Augenblick lang von seinen Pflichten als Matrose ab, so dass Schwarze Schlange, zwiefach geschmeichelt von seinem guten Geschmack wie von seiner Dienstfertigkeit, ihm in einer Ruhepause eine wohlgestopfte Pfeife reichte. Eine Gunst, die Kapitän Pinfil umso mehr zu schätzen wusste, als er dieses Vergnügens beraubt gewesen war, seit Double Bush während der Revolte auf der Roxlan seine erloschene Stummelpfeife wieder anzünden gegangen war. Und so verbeugte er sich und sagte, »Schwarze Schlange ist ein großer Häuptling.« Auf diese Höflichkeit antwortete Schwarze Schlange, indem er seinerseits sagte, »Kapitän Pinfil ist ein treuer Diener.« Das Gespräch beschränkte sich auf diese Worte, und ein jeder machte sich daran, seine Pfeife zu rauchen. Am Abend landete man auf einer Insel. Die Zeremonie des Abendessens ging, wie gewohnt, zu allgemeiner Zufriedenheit vonstatten. Nur hatte die vorangegangene Nacht Kapitän Pinfil nicht ohne Beunruhigung hinsichtlich der Art und Weise gelassen, wie er die Kälte würde bekämpfen können, die, wie man weiß, auf den Inseln in Höhe der Wasseroberfläche noch intensiver ist als auf einem bewaldeten Kontinent. Doch als er nun seine Büffelhaut entrollte, fand er darin ein Zudeck aus Wolle. Schwarze Schlange war wahrhaftig ein toller Teufelskerl von Herr und Meister, und wenn Kapitän Pinfil keine anderen Projekte für die Zukunft gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich in seinem Dienst geblieben. Doch sowohl er sich auf einer Insel des St. Lorenz-Stroms zwischen seiner Matratze aus Büffelhaut und seinem Zudeck aus Wolle auch befand, er hatte doch die Schwäche, seinem Bett an Bord der Roxlan den Vorzug zu geben. Um wie viel weniger gut des Kapitäns Lagerstatt im Moment indes auch war, sie tat seinem Schlaf bis zum Tagesanbruch nicht den geringsten Abbruch. Gegen 11 Uhr des dritten Tages konnte man allmählich Quebec erkennen. Der Kapitän hegte eine gewisse Hoffnung, dass Schwarze Schlange ihn in dieser Stadt freilassen würde. Und im Moment, da er sie gewahrte, machte er sich folglich daran, mit einer Inbrunst zu rudern, die ihm beim großen Häuptling einen beträchtlichen Zuwachs an Wertschätzung einbrachte und es ihm nicht erlaubte, dem Wasserfall von Montmorency all die Aufmerksamkeit zu zollen, die dieser verdient. Doch er täuschte sich in seinen Vermutungen. Die Barke fuhr am Hafen vorüber, umrundete das Diamantenkap und setzte die Fahrt fort, um gegenüber dem Wasserfall der Chaudière an Land zu gehen. Da es noch hellichter Tag war, konnte Kapitän Pamphile diese großartige Kaskade bewundern, die von einer Höhe von 150 Fuß auf einer Breite von 260 Fuß herabfällt und sich wie eine Schneedecke über einen grünen Teppich hin und an wunderbar bewaldeten Ufern vorbei ausbreitet, in deren Mitte sich hier und da Felsmassen erhoben, die Greisenstirnen ähnlich ihre kahlen und weißen Häupter zeigten. Das Abendessen und die Nacht verliefen wie schon gewohnt. Am folgenden Tag wurde die Barke bei Tagesanbruch wieder zu Wasser gelassen. Trotz seiner philosophischen Einstellung begann Kapitän Pamphile eine gewisse Beunruhigung zu empfinden. Er verhehlte sich nicht, dass er im Maße, wie er ins Innere des Landes vordrang, sich von Marseille entfernte und dass sein Entkommen immer schwieriger wurde. Folglich ruderte er mit einer Lässigkeit, die der große Häuptling an ihm noch nicht gesehen hatte, ihm aber aufgrund des Vorangegangenen verzieh, als seine Augen sich auf einmal starr auf den Horizont richteten und sein Ruder sich nicht mehr bewegte, so dass das Boot, da der Matrose, der sein Widerpart war, weiterruderte, sich zweimal um sich selbst drehte. »Was ist los?« fragte Schwarze Schlange, indes er sich vom Boden des Bootes erhob, wo er gelegen hatte, und nahm das Kalumet aus dem Mund. »Los ist«, antwortete Kapitän Pamphile, indem er die Hand gegen Süden ausstreckte, »dass ich mich in der Seefahrt nicht mehr auskenne oder dass wir ein recht hübsches Gewitter bekommen.« »Und wo sieht mein Bruder ein Zeichen dafür, dass Gott zum Sturme gesagt hat, wehe und zerstöre?« »Herrgott«, antwortete der Kapitän, »in dieser Wolke, die schwarz wie Tinte auf uns zukommt.« »Mein Bruder hat Maulwurfsaugen«, nahm der Häuptling wieder das Wort. »Was er da sieht, ist keineswegs eine Wolke.« »Witzbold«, sagte Kapitän Pamphile. »Schwarze Schlange hat Adleraugen«, antwortete der Häuptling. »Der weiße Mann warte ab, und er wird urteilen.« Tatsächlich näherte sich die vorgebliche Wolke mit einer Schnelligkeit und einer Intensität, wie sie der Kapitän bei einer echten Wolke noch nie wahrgenommen hatte. Welch Wind sie auch immer vorantrieb. Schon nach 3 Sekunden musste unser würdiger Seemann, so viel er sich auch auf seine Erfahrung zugute hielt, nun selber Zweifeln Raum geben. Keine Minute war schließlich verronnen, da bestätigten sich alle seine Zweifel, und er sah ein, dass Schwarze Schlange recht gehabt hatte. Die Wolke war nichts anderes als eine Schar unzähliger Tauben, die gen Norden zogen. Einen Moment lang vermochte Kapitän Pamphile seinen Augen nicht zu glauben. Die Vögel kamen mit einem derartigen Lärm und machten eine derartige Masse aus, dass es unmöglich war zu glauben, dass alle Tauben der Welt zusammengenommen eine solche Wolke würden bilden können. Der Himmel, der im Norden noch azurblau blieb, war im Süden, soweit der Blick reichte, von einer Art grauer Schicht völlig bedeckt, deren äußere Ränder man nicht sah. Sobald diese Schicht sich über die Sonne geschoben hatte, fing sie deren Strahlen ab, so dass man hätte meinen können, eine Dämmerung bewege sich auf die Bootsfahrer zu. Nun kam eine Art Vorhut, die sich aus einigen tausend Vögeln zusammensetzte, über das Boot hinweggeflogen, mit einer zauberischen Geschwindigkeit dahingetragen. Und fast unmittelbar darauf folgte ihr das Armeekorps, und das Tageslicht schwand, als hätte sich der Flügel des Sturms zwischen Himmel und Erde gebreitet. Kapitän Pamphile betrachtete dieses Phänomen mit einem Erstaunen, das geradezu einer Bestürzung ähnelte. Während im Gegenteil die Indianer, die dieses Schauspiel gewöhnt waren, das sich für sie alle 5 oder 6 Jahre aufs Neue abspielt, Freudenschreie ausstießen und ihre Pfeile vorbereiteten, um von dem geflügelten Manna zu genießen, das der Herr ihnen schickte. Die Gelassenheit, die Gemächlichkeit, mit der Schwarze Schlange für seinen Teil das Gewehr lud, zeugte von dem tiefen Vertrauen in die Ausdehnung der lebendigen Wolke, die über seinen Kopf hinwegstrich. Schließlich hob er es an die Schulter und drückte ab, ohne dass er sich die Mühe gab zu zielen. Im selben Augenblick ließ eine Art Öffnung ähnlich einem Schacht einen Strahl Tageslicht hindurch, der alsbald verschwand. An die 50 Tauben, die sich in dem Umkreis befanden, den das Blei erreichte, fielen wie ein Regen in das Boot und um das Boot hernieder. Die Indianer sammelten sie bis zur letzten ein, zum Erstaunen von Kapitän Pamphile, der keinen Grund dafür sah, dass man solche Umstände machte, da doch mit einem oder zwei weiteren Gewehrschüssen und ohne sich die Mühe zu machen, nach rechts oder links vom Kurs abzuweichen, der Kahn eine zur Verproviantierung der Mannschaft hinreichende Anzahl hätte einsammeln können. Doch als er sich umdrehte, sah er, dass der Häuptling sich wieder ausgestreckt, die Waffe neben sich niedergelegt und sein Kalumet wieder in die Hand genommen hatte. »Hat Schwarze Schlange seine Jagd schon beendet?« fragte Kapitän Pamphile. »Schwarze Schlange hat mit einem einzigen Schuss alles an Tauben erlegt, was es braucht zu seinem Abendessen und dem darauffolgenden. Ein Hurone ist eben kein weißer Mann, der unnütz die Geschöpfe des großen Geistes vernichtet.« »Oho«, murmelte Kapitän Pamphile vor sich hin, »das ist nicht schlecht argumentiert für einen Wilden. Doch es hätte mich nicht verstimmt zu sehen, wie man noch drei oder vier Löcher in das gefiederte Leichentuch macht, das über unserem Kopf ausgebreitet ist, und sei es nur, um sicher zu sein, dass die Sonne noch an ihrem Platz steht.« »Schaue und beruhige dich«, antwortete der Häuptling, indem er die Hand gen Süden ausstreckte. In der Tat breitete sich vom südlichen Horizont her ein goldenes Licht aus, während man dagegen, wenn man sich nach Norden umwandte, die ganze Landschaft in Finsternis getaucht sah. Also musste die Spitze der Kolonne schon mindestens die Mündung des St. Lorenz-Stroms erreicht haben. Sie hatte in einer Viertelstunde den Weg zurückgelegt, den das Boot in 4 Tagen durchmessen hatte. Überdies bewegte sich die graue Schicht weiter, als zögen die Geister des Pols sie zu sich hin, wohingegen das Tageslicht, wie es zuvor die Nacht getan hatte, nun seinerseits in vollem Lauf herbeikam, indem es in Strömen von den Bergen herabschoss, in die Täler sickerte und sich über die Fläche der Prärien ausbreitete. Schließlich huschte die fliegende Nachhut wie ein Schwaden über das Gesicht der Sonne, die, als der letzte Flügel verschwunden war, weiterhin der Erde zulächelte. So tapfer Kapitän Pamphile auch gewesen war und so wenig Gefahr die Phänomene auch bargen, die er gerade hatte vonstatten gehen sehen, ihm war gleichwohl während der ganzen Zeit, da diese künstliche Nacht gedauert hatte, nicht wenig unbehaglich zumute gewesen. Und so geschah es mit wahrer Freude, dass er das Licht begrüßte, das Paddel wieder zur Hand nahm und zu rudern anhob, während die anderen Diener von Schwarzer Schlange die Tauben rupften, die er mit seinem Gewehr und sie mit ihren Pfeilen erlegt hatten. Am folgenden Tag kam das Boot an Montreal vorüber, wie es zuvor an Quebec vorübergekommen war, ohne dass Schwarze Schlange die allergeringste Absicht bekundet hätte, bei dieser Stadt Halt zu machen. Er gab im Gegenteil den Ruderern ein Zeichen und sie steuerten in Richtung des rechten Flussufers. Dieses wurde von einem Stamm der Cochenonegas-Indianer bewohnt, deren Häuptling am Ufer kauernd und rauchend mit Schwarze Schlange einige Worte in einer Sprache wechselte, die der Kapitän nicht verstand. Eine Viertelstunde später traf man auf die ersten Stromschnellen. Doch statt zu versuchen, sie mit Hilfe der Haken zu passieren, die zu diesem Behuf am Boden des Bootes lagen, befahl Schwarze Schlange beizudrehen und er sprang an Land. Kapitän Pamphile folgte ihm. Die Flussschiffer nahmen den Kahn auf die Schultern, die Mannschaft bildete eine Karawane und statt mühselig den Fluss hinaufzupaddeln, folgte sie ruhig dem Ufer. Nach 2 Stunden waren die Stromschnellen überwunden, das Boot wurde wieder zu Wasser gelassen und glitt von neuem auf dem Fluss dahin. Sie waren so etwa 3 Stunden lang gefahren, als Kapitän Pamphile aus seinen Überlegungen durch einen Freudenschrei herausgerissen wurde, den mit Ausnahme des Häuptlings seine Reisegefährten alle zur selben Zeit ausstießen. Dieser Ausruf wurde durch den Anblick eines neuen Schauspiels hervorgerufen, das beinahe ebenso kurios war wie das am Vorabend. Doch statt sich in der Luft abzuspielen, vollzog sich das Wunder diesmal auf dem Wasser. Eine Schar von schwarzen Eichhörnchen zog von Osten nach Westen, wie am Vorabend die Tauben von Süden nach Norden gezogen waren, und überquerte den St. Lorenzstrom in seiner ganzen Breite. Zweifellos hatten sie sich schon seit einigen Tagen am Ufer versammelt und auf günstigen Wind gewartet, denn da der Strom an dieser Stelle bald 4 Seemeilen breit war, hätten diese Tiere, so gute Schwimmer sie auch sind, ihn nicht ohne die Hilfe durchqueren können, die ihnen Gott nun geschickt hatte. In der Tat wehte seit einer Stunde eine bezaubernde Brise von den Bergen Bostons und Portlands her, so dass sich die gesamte Flottille ins Wasser begeben hatte, wobei sie den Schwanz wie ein Segel aufgestellt hatte und den Fluss gemächlich mit Rückenwind durchquerte und sich der Pfoten nur insoweit bediente, als unbedingt notwendig war, um sich auf Kurs zu halten. Da die Wilden auf das Fleisch der Eichhörnchen noch versessener sind als auf das der Tauben, schickte sich die Besatzung des Bootes alsbald an, Jagd auf die Migranten zu machen. Der große Häuptling schien selbst kein Verächter dieser Art von Abwechslung zu sein. Und so nahm er ein Blasrohr, öffnete eine kleine Schachtel aus Birkenrinde, die herrlich mit Elchhaaren bestickt war, und entnahm ihr an die 20 kleine Pfeile von kaum 2 Zoll Länge und dünn wie Eisendraht, die an einem Ende mit einer Spitze bewehrt und am anderen mit einer Meisenfeder verziert waren, um den Hohlraum dichter auszufüllen, mittels dessen sie verschossen werden sollten. 2 Indianer taten es ihm gleich, 2 weitere wurden als Ruderer bestimmt. Was Kapitän Pinfil anging, so hatte er zusammen mit dem Letzten die Aufgabe, die Toten einzusammeln und aus ihren Leichnamen die kleinen Instrumente herauszuziehen, mit Hilfe deren die Indianer sie vom Leben zum Dahinscheiden zu befördern hofften. Nach 10 Minuten befand sich das Boot in Reichweite und die Jagd begann. Kapitän Pinfil war baß erstaunt. Derlei Geschicklichkeit hatte er noch nie gesehen. Auf 30 und 40 Schritt Entfernung trafen die Indianer das Tier, auf das sie zielten, und fast immer in die Brust, so dass nach 10 Minuten der Fluss auf einer gehörigen Breite von Toten und Verwundeten bedeckt war. Als es etwa 60 waren, die auf dem Schlachtfeld blieben, gab Schwarze Schlange, getreu seinen Prinzipien, das Zeichen, mit dem Gemetzel innezuhalten. Ihm wurde von seinen Leuten mit einer Ergebenheit Folge geleistet, die der Disziplin einer preußischen Schwadron zur Ehre gereicht hätte. Und die Flüchtigen, die nun nicht mehr meinten, dass sie im vereinten Einsatz von Pfote und Schwanz zu viel des Guten täten, gewannen eilends Land, ohne dass die Indianer daran gedacht hätten, sie zu verfolgen. So wenig Zeit indessen diese Jagd gedauert hatte, war sie doch hinreichend lang gewesen, dass sich ein Gewitter, das die Indianer nicht bemerkt hatten, am Himmel hatte zusammenziehen können, so dass Kapitän Pinfil seine Arbeit erst zur Hälfte erledigt hatte, als er sie unterbrechen musste, um seinen Teil zum Manövrieren beizutragen. Das konnte nun gar nicht einfacher sein. Bestand es doch darin, mit ihm als 4. in Richtung Ufer zu rudern, wo Schwarze Schlange vor dem Losbrechen des Orkans zu landen hoffte. Unglücklicherweise wehte, wie wir gesagt haben, der Wind eben von jenem Ufer her, das es zu gewinnen galt, und die Wellen erhoben sich mit einer derartigen Geschwindigkeit, dass man sich schon nach einem kurzen Augenblick mitten auf dem Meer glauben konnte. Als Höhepunkt der Bedrängnis brach nun die Nacht herein, und der Fluss wurde nur mehr durch das Aufschimmern des Blitzes erhellt. Das kleine Boot wurde wie eine Nussschale davongetragen, bald auf den Gipfel einer Welle gehoben und bald in die Tiefen des Flusses hinabgedrückt, so dass es jedes Mal beinahe am Kentern war. Indes näherte man sich dem Ufer, und trotz des Dunkels der Nacht konnte man es schon allmählich wie eine düstere Linie ausmachen, als der Kahn auf einmal pfeilschnell von einer Welle auf einen Fels herabschoss und zerbarst, als wäre er aus Glas gewesen. Ein jeder vergaß seine Gefährten und strebte allein für sich selbst sorgend dem Lande zu. Schwarze Schlange war derjenige, der es als erster erreichte. Und schon rieb er 2 trockene Stücke Holz aneinander und entfachte ein großes Feuer, damit sich seine Gefährten zu ihm gesellen konnten. Diese Vorkehrung war nicht unnütz. Und 10 Minuten später war, von dem rettenden Leuchtfeuer geleitet, die gesamte Mannschaft, mit Ausnahme von Kapitän Pinfil, um den großen Häuptling versammelt.